Ein zweites Thema oder zweiter Punkt in dem Bereich, der jetzt auf die Mischung von Objektivität und einer Kritikparole geht, die in den studentischen Protesten aufgetreten ist. Und die Kritikparole, sage ich jetzt erstmal, die heißt: Bildung ist keine Ware. Und jetzt will ich was sowohl zur Parole wie zur Sache sagen. Richtig verstanden meint, wer so einen Satz sagt, Bildung ist keine Ware, meint natürlich, Bildung sollte keine Ware sein. Ja, das ist schlecht, wenn Bildung Ware ist, meint er. Der meint nicht, ist keine. So objektiv ist der Satz nicht gemeint wie eine Aussage, der ist eine Forderung. Bildung sollte keine Ware sein. Wenn wir nach der Seite das Ding ein wenig verfolgen, das ist interessant, da fällt Leuten ein, dass Ware sein was Schlechtes ist. Ja, das ist, wenn man es kaufen muss, kriegt es nicht jeder, der es brauchen könnte. Das ist aber was, das sollte jeder haben. Wer so redet, kann leicht die Erfahrung machen, wenn er zu einer Verdi-Versammlung geht, wo Krankenhausangestellte sich treffen, dann hört er dort, Gesundheit ist keine Ware. Sagen die dasselbe. Gesundheit, wenn man sich kaufen muss, dann kriegt es der nicht, der sie braucht, das ist schlecht. Das ist inhuman. Zugleich sagen all diese Leute, die so reden, aber Bildung, Gesundheit, ich weiß nicht was noch, ist keine Ware und meine eine Ausnahme. Was sie aber sagen, ist was ganz allgemein Schlechtes. Nämlich, das ist ein Mittel für ein Bedürfnis und das kriegt der nicht, der es braucht. Die möchte ich immer zurückfragen, ja, was soll denn eigentlich überhaupt Ware sein, wenn du so redest? Wenn schon das Bewusstsein herrscht, wenn man schon erzählt, quasi hersagt, Ware sein heißt, das Ding ist dem Gebrauch entzogen, man muss Geld bezahlen und wenn man es nicht hat, kriegt man ein Bedürfnis nicht befriedigt. Diese Leute meinen nicht, sie sind also gegen Kapitalismus, weil in dem ist alles Ware, sondern die meinen, hier soll bei ihrem Feld soll der Ausnahme gemacht werden. Wenn aber die Einsicht herrscht, Ware sein ist was Schlechtes, weil da kriegt einer nicht, was er braucht. Dann soll er sich einmal klar machen, was möchte er dann eigentlich überhaupt das Wahre ist. Ja, bloß das, worauf es überhaupt nicht ankommt am besten. Faschingskostüme mal. Alles andere, Wohnung, Essen, Transport, alles das soll dann keine Ware sein. Ja. Die eine Ecke. Es war jetzt zu dem Thema, wie albern das ist, irgendwann zu sagen, irgendwas soll keine Ware sein. Weil man nimmt gar nicht ernst, was man da für eine grundsätzliche Kritik gemerkt hat und dann bloß als Ausnahme verlangt. Jetzt in die objektive Ecke. Bildung ist keine Ware, sagen die Studenten zum Staat hin und der Staat sagt, stimmt. Und dann sagt er, scheiße. Stimmt und das ist nicht so cool. Schad drum. Und da sagt er, da muss man mal schauen, wenn es schon keine Ware ist, wie man es wenigstens in Warenrichtung hin reformieren kann, wenn man es schon nicht gleich zur Ware machen will und kann. Ob da nicht einiges geht. Da muss man einsehen, ein Staat ist nicht scharf drauf. Kapitalistischer Staat, der Geschäft losdrehen will in seinem Herrschaftsbereich. Der ist nicht scharf drauf, möglichst viele Tätigkeiten unter Staatsregie zu machen. Es ist das Umgekehrte. Mein Argument ging vorhin los mit dem Satz, lass mich den Satz noch fertig machen. Mein Argument ging vorher los mit dem Satz, der Staat organisiert Wissenschaft und Ausbildung, weil Wissenschaft und Ausbildung kein Geschäft sind. Aber wenn sich das zum Geschäft machen lässt, muss er es nicht oder nicht mehr in dem Umfang organisieren. Wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass manches zur Ware werden konnte, wo man früher nicht gedacht hätte, dass es Ware ist. Fernsehen zum Beispiel. Ja, dass Fernsehen ein Privatgeschäft ist, das war vorher nicht immer schon klar. Das Telefonieren, dass das Telefonieren ein gewinnbringendes Unternehmen ist, war nicht klar. Überhaupt dann die Eisenbahn soll ja nächstens an die Börse. Die Elektrizitätsversorgung. Die gesamte Infrastruktur. Jetzt sollen ja die Straßen zur Ware werden. Ja, die Maut wird ja leider nichts. Aber es ist doch klar, der Staat drängt danach, was immer sich zur Ware machen lässt, macht er zur Ware. Und die ganze Orgie der Privatisierung ist eigentlich ein Durchsichten seiner eigenen staatlichen Tätigkeitsbereiche, wo er für Geschäftsbedingungen aller Art sorgt. Für die Gesundheit der Leute, für den sozialen Frieden, für die Ordnung, aber auch für die Transportmöglichkeiten, für die Elektrizitätsversorgung, für die Wasserversorgung, für Wissenschaft und für geschulte Menschen. Und alles sichtet er durch.
Trinkwasser darf keine Ware werden,
ja,
weil dann
merkt das
alle plötzlich, dass es vergiftet
wird. Merkt das, ja, Trinkwasser darf keine Ware werden. Das sagen Sie, wann sagen Sie es? Seitdem Sie es wird. Also erstmal ist doch klar, es gibt jetzt in der ganzen Welt längst sogenannte Versorger. Vivendi ist so eine Firma. Die organisieren die Trinkwasserversorgung von Großstädten und machen das zu einem Gewinnfeld. Also der Staat gibt jede Menge Infrastrukturzeug aus der Hand und sagt, das lasse ich Privatgeschäfte machen, und er hält es für einen großen Erfolg, wenn ihm das gelingt. Und es ist auch einer in seiner Optik, denn was man mit staatlichen Unkosten bewältigen muss, mit Steuergeldern, ist eine leidige Notwendigkeit. Dafür wird gesorgt in so einem Land. Weil die Voraussetzungen fürs Gewinne machen, die müssen gegeben sein. Aber für die, dass für sie gesorgt werden muss, ist bedauerlich. Wenn es gelingt, Sachen, die der Staat als staatliche Regiebetriebe mit seinen Unkosten betrieben hat, die in Gewinnquellen umzuwidmen, zu sagen, dann erhebt er Gebühren dafür und dann zahlen die Menschen die Dienstleistung Wasserversorgung oder den Strom oder das Telefonieren, und wenn sie es bezahlen, habt ihr Einnahmequellen, dann müsst ihr bloß noch so kalkulieren, dass ein Überschuss rauskommt, dann hat man im Land die Kapitalvermehrung vermehrt. Und das ohne, dass was Neues produziert wird, ohne dass was Neues gemacht wird, was vorher noch nicht gemacht worden ist, sondern es wird bloß dasselbe, was vorher gemacht worden ist, aber kein Geschäft war, wird jetzt als Geschäft abgewickelt. Und damit steigen wirklich die Gelegenheiten, Kapital im Land gewinnbringend anzulegen. Und damit steigen dem Staat seine Steuerquellen und schwinden seine Pflichten, mit Steuern was zu erledigen. Es ist ein Ausdruck der Fertigkeit kapitalistischer Verhältnisse, wie viel ein Staat privatisieren kann und für wie wenig er noch sozusagen außergeschäftlich sorgen muss. Und dass Amerika uns da immer ein Stück voraus ist, ist ein Zeichen dessen, dass dort die Akkumulation von Kapital immer schon ein Stückler weiter ist als bei uns. So, das wollte ich jetzt erzählen. Also, es ist überhaupt, Bildung ist keine Ware im Moment, stimmt, aber dass man sie dazu machen kann, warum denn nicht? Beim Wissen geht es schon. Wenn man Patente vergibt auf Forschungsergebnisse, dann ist Forschung ein Geschäft. Wenn man Studiengebühren fürs Studieren verlangt, also Geld reinkommt bei dem, der die Dienstleistung Studium anbietet, na dann kann man in einem zweiten Schritt auch schauen, ob sich nicht Privatkapital findet, das sich in einer Universität engagieren mag und dann die Einkommensquellen als Gewinnmittel benutzt, wie es in den USA eben in der Hälfte der Universitäten der Fall ist. So, jetzt habe ich lang geredet, weil ich das fertig sagen wollte. Und jetzt habe ich aber die Wortmeldung und die Wortmeldung damit quasi unterdrückt.
Ich habe die Intention der Studentin in Sachbildnis dann gerade ein bisschen anders eigentlich verstanden. Die wollen doch ausgehen davon, dass sie die als Ausgeschlossene auch irgendwie halt studieren möchten, möglichst ungehindert, ohne Studienbildung und so weiter, weil dass die sich ja als gesellschaftliche Kräfte auch verstehen. Also Bildung als Rohstoff, gewissermaßen, was die alte Bundesrepublik ausgezeichnet hat, Ressource, also die in einem großen Maße hergestellt wird. Also Argument der Staatsverantwortung auch.
Ja.
Also das hat ja den Klink, meine ich, also an der Ausführung, an deiner Polemik, die
man kann überhaupt sagen, es gibt ja jetzt ein bisschen Kritik an der Bildungsreform von Seiten der Studenten, eben mit dem Argument, Bildung sollte keine Ware sein. Wenn man jetzt das weiterdenkt in deinen Gedanken, nein, Denn nur dann, wenn sie keine Ware ist, kommen ausreichend und zweckmäßig Gebildete für die deutsche Wirtschaft auch zustande. Dann merkt man, auf der einen Seite, da melden sich welche mit ihrem meinetwegen ganz privaten Interesse lieber Kackgeld zahlen als Geld zahlen. Und was sagen sie? Sie drücken ihr Interesse gleich wieder als eine Sorge um den Nutzen der Sphäre aus, und zwar für die Wirtschaft, in der sie da mithausen. Also beteiligen sie sich ganz schön an dem zum Bildungssektor notwendigen Hin und Her von Trennung und Unterordnung. Also Trennung vom Geschäft und Unterordnung unter das Geschäft. Da habe ich heute lang drüber geredet, über die beiden Seiten. Nur als Getrennte ist sie nützlich. Und jetzt wird vom Staat meinetwegen mit der Einführung dieser geschäftlichen Gebräuche in dem Sektor die Unterordnung und das Geschäft sehr viel direkter gewählt. Da sagen die, tja, aber der Nutzen kommt doch bloß zustande, wenn man ein bisschen Distanz wahrt. Also übrigens, dasselbe kriegst du jetzt von Professoren auch. Auch Professoren kritisieren das und die sagen dann auch, na Mensch, die Wissenschaft war doch dadurch nützlich, dass wir eigenverantwortlich und enthusiastisch geforscht haben und wir werden doch nicht im Leistungslohn, im Akkord bezahlt. Da versiegt quasi die Quelle, da sprudelt unser Verstand dann nicht mehr so gut. Auch da, man merkt natürlich, die wollen ihre Freiräume bewahren und drücken das aus als Sorge um den Nutzen der Sphäre, ganz im kapitalistischen Sinn. Also was wir vor uns haben, ist halt der Streit, der in dem Sektor zu dem Sektor gehört. Und das wollte ich dann insofern auch darstellen und sagen, naja, den Streit muss man erklären und sich klar machen, aber in dem Streit soll man nicht Partei ergreifen. Ja gut, das war jetzt der Punkt. Jetzt war da hinten die Wortmeldung. Ja.
Ich wollte wissen, ob Globalisierung auch Wirtschaftswachstum ist. Also vorher wurde ja auch ein Geschäft getätigt oder auf jeden Fall eine Werbe betrieben, sagen wir so. Und so kann man ja also nur noch Globalisierung und Wirtschaftswachstum erzeugen eigentlich, obwohl er gar nicht mehr stattgefunden hat in der
Zeit. Ja, richtig. Du magst, du kannst ja auch, man kann jetzt noch anders reden. Gebrauchswertmäßig hat sich eigentlich nichts verändert. Dasselbe, was gestern ein staatlicher Betrieb gemacht hat, macht jetzt ein privatisierter Betrieb. Also so viel Telefonschaltungen werden geschaltet oder irgend sowas. So viel Eisenbahnkilometer werden abgerieben. Alles das ändert sich nicht. Gebrauchswertmäßig hat sich gar nichts geändert. Wertmäßig, geldmäßig, und ums Geld geht es schließlich in dieser Wirtschaft. Geldmäßig hat sich schwer was verändert. Privatkapital hat sich angelegt und hat in der Anlage einen Gewinn erzeugt und mit dem Gewinn kann man wieder neue Anlage tätigen. Also da ist Wachstum entstanden. Wachstum, das vorher nicht existiert hat, weil geldmäßig vorher einfach Geld ausgegeben worden ist und der Gebrauchswert Transport zustande gekommen ist. Meinetwegen, die Leute haben ihre Fahrkarten auch bezahlt, aber ein Gewinn ist nicht passiert. Quasi Unkosten sind aufgewendet worden, Unkosten sind auch bezahlt worden, aber die Quelle für Zuwachs, die Quelle fürs Mehr, da war da nichts zu sehen.
Ja, aber das war ja doch Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie das in die Rechnung eingeht. Also das ist ja bloß simpel, ne? Also Wirtschaftswachstum zu erzeugen, obwohl das gar nicht passiert ist.
Ja, man darf vielleicht nicht sagen, es ist nichts passiert übrigens. Nehmen wir mal den Punkt mal einen Augenblick ernst. Der Satz ist, es ist nichts passiert. Wodurch schaffen es eigentlich die Eisenbahnen? Ja, wir haben jetzt in den Zeitungen liest man, 100 Milliarden sollen sie dem Staatshaushalt gespart haben. In den 10 Jahren Eisenbahnprivatisierung. Wirklich, du schlagerst mit den Ohren, 100 Milliarden. So effektiv soll das gewesen sein, ja? Wodurch eigentlich? Übrigens, so brutal, die sagen es gleich hinterher. Ja, sie haben die Belegschaft um ein Drittel gekürzt. Und haben von jedem Menschen, der dort arbeitet, 150% Leistungssteigerung. Also nicht bloß eine Verdoppelung, sondern eine Halbfachung. Dessen, was er vor 10 Jahren gebracht hat, holen sie jetzt aus ihm raus. Insofern passiert ist schon was. Ein paar hunderttausend sind arbeitslos geworden und kosten nichts mehr. Oder kosten einen ganz anderen Topf was, halt die Arbeitslosenkasse. Oder die Rentenkasse, wenn sie es früh verrentet haben. Das ist ja jetzt gleichgültig. Sie sind nicht mehr Kostenfaktor in der Rechnung. Und dadurch schaut die Rechnung anders aus. Und der Medorn kann sagen, wir wirtschaften effizient.
Aber es findet ja auch eine Änderung am Gebrauchswert selbst
auch
statt.
Das, und zwar also
durch
das,
die Privatisierung. Ja. Weil der Staat hat ja früher das Interesse an einer Verallgemeinerung der Infrastruktur gehabt, gerade, also weil er allgemeine Bedingungen schaffen wollte und das eine Sphäre war, die er eben nicht ja, die Rentabilitätsgesichtspunkten anheimstellen wollte. Mit der Privatisierung wird es jetzt Anlagesphäre, ja, wodurch auch alle Kalkulationen, wie sie betrieben wird, natürlich unter dem Gesichtspunkt dann durchgezogen werden. Also bei der Post, da fallen halt so und so viele Postämter weg.
Und
oder bei der Bahn, es wären
es werden manche Strecken stillgelegt, genau, die sich nicht rentieren. Also das ist die eine Seite, am Produkt ändert sich auch was. Damit es rentabel ist, wird manches unterlassen, was nicht rentabel ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, diese Regierung ist sich aber auch so sicher, dass sie alle Leute so sehr zum Beispiel vom Telefonieren oder vom Verkehr abhängig gemacht hat, dass sie auch ihr Land so weit erschlossen hat, dass es nicht mehr wichtig ist, ob sie darauf aufpasst. Vielleicht stimmt es noch nicht mal im Sinn von, da geht nichts verloren. Aber jedenfalls steht die Regierung auf dem Standpunkt, da geht jedenfalls weniger verloren, als an Effizienz gewonnen wird, wenn man das dieser Geschäftsrechnung überlässt. Die Nation nimmt, in vielen Hinsichten haben wir das im heute, die stehen in einer Konkurrenz um Billigkeit mit der ganzen Welt. Wer gewinnt denn die Konkurrenz am Weltmarkt, dass sie gegenüber ihrem eigenen Land den Standpunkt der Entwicklung nicht mehr einnehmen, nicht mehr dieses Fördern der Möglichkeiten, Fördern der Voraussetzungen, sondern immer mehr den Standpunkt Auspressen der Bedingungen, die wir alle geschaffen haben. So, in der Hinsicht ist das Privatisieren so ein Ding. Da ist, warum soll man da die Bildung privatisieren?
Ich würde von dir nochmal gerne wissen, was sich die Regierung außer kapitalistischer Geschäftemacherei von diesen Reformen verspricht und den Nutzen. Also vorhin gesagt, dass sie wollen exklusives Wissen für sich. Ich meine, könnte es da noch andere Motivationen geben, außer rein kapitalistische?
Und wenn ja, welche? Es gibt da immer die andere noch. Es gibt immer geschäftliche Exklusivität, also das heißt den Vorsprung in Konkurrenzfähigkeit. Und es gibt bei Wissenschaft immer die militärische Seite. Was exklusiv wissen, was andere nicht wissen, was exklusiv können, was andere nicht können, hat immer auch die Seite, da kann man Waffen bauen, wenn die andere die nicht bauen können, dann hat man eben da einen Vorsprung, jetzt nicht geschäftlich, sondern als Macht. Einerseits ist das normal, das gehört sowieso dazu. Übrigens, das ist eh so. Natürlich ist auch immer schon geforscht worden mit dem Ziel, Vorsprünge zu haben. Das ist nicht der Punkt, dass das nicht der Fall gewesen wäre. Der Punkt ist, wenn der Kanzler sagt, daran fehlt es uns, dann macht er ein Bekenntnis dazu, wozu Wissen bei uns nützlich ist. Das wollte ich rausstellen. Ich wollte nicht sagen, das Elite-Unis, im nächsten Moment gibt es die ganze Debatte, haben wir doch eigentlich im Grund schon. Ja, ihr habt doch, also der eine oder andere hat am Sonntag vielleicht die Sendung mit der Christiansen gehört, die sind immer furchtbar öd, aber man hört auch immer, was so quasi die kleinen Münzen der Tagesargumentation sind, die so ausgetauscht werden vor allen Seiten. Nur da sagt dieser eine Jungunternehmer aus der Biotechnik-Szene, sagt, ach gut, unsere Leute aus Konstanz können ja dasselbe wie die aus Harvard. Das ist doch nicht das Problem. Und da sagt er wunderbar hin, wozu es eine Elite-Uni braucht. Er sagt, du brauchst eine Uni, wo bloß reiche Leute und bloß Spitzenbegabte hin können. Weil dann findet der Spitzenbegabte mit seiner Idee seinen Nebenmann, der Geld hat. Und bloß dadurch entsteht in unserem Land Innovation. Das ist doch einmal eine schöne Definition von Elite-Universität. Noch ein Argument, das jetzt in der letzten Zeit aufkommen ist, wo man immer sagt, na Mensch, da rollt es an die Zehennägel hoch. Jetzt kommt der Arbeitgeber, Ex-Arbeitgeberpräsident, wie heißt denn dieser? Henkel. Der Mann kommt, tritt auch im Fernsehen auf, aber das Argument liest man die ganze Zeit, nämlich, und es wäre ja überhaupt saugerecht, Studiengebühren zu erheben. Denn es ist doch eigentlich unfair, die Putzfrau und den Industriearbeiter, der selber nie eine Uni gesehen hat und dessen Kinder auch nie eine Uni sieht, für eine Ausbildung bezahlen zu lassen, die dann die Besserverdienenden erst umsonst kassieren und hinterher in höheren Einkommen genießen. Es wäre doch bloß gerecht, denen, die die höheren Einkommen erzielen, auch die Kosten für den Erwerb der besseren Position aufzubürden. Und da muss man ja sagen, da merkt man halt, was Gerechtigkeit für eine Scheißkategorie ist. Du kannst einfach alles als gerecht hinstellen, je nach dem Bezugspunkt, den du einnimmst. Früher hieß es, gerecht ist es, dass der Staat die Unis kostenlos anbietet. Das eröffnet allen, die leistungsfähig sind, ohne dass es vom Geldbeutel der Eltern abhängt, die Chance, was aus sich zu machen. Da war gerecht im Sinn von Gerechtigkeit als Chancengleichheit. Jetzt, und da merkt man, das ist die Veränderung im Wertehimmel. Jetzt ist der Gedanke, ach Gott, machen wir uns doch nichts vor, die große Mehrheit wird eh nichts. Ist übrigens eine Wahrheit, die auch für gestern gilt. Auch in der Zeit, wo Chancengleichheit hochgehalten worden ist, war es natürlich keine Wahrheit, dass die von furchtbar vielen Leuten wahrgenommen und genutzt werden kann für sich. Chancengleichheit war doch bloß quasi die schöne Idee, die zur Selektion gehört. Nämlich ganz gerechte Selektion. Jetzt sagt man, ach, machen wir uns doch nichts vor, die meisten kommen doch eh nie in den Genuss der Bildung. Der höheren schon gleich. Ja, dann ist es bloß gerecht, wenn die, denen das exklusiv zusteht, aber auch dann dafür zur Kasse gebeten werden. Also ein Gedanke, der viel mehr von der festgefügten Scheidung der Gesellschaft ausgeht und jetzt auf Basis der Scheidung, die sowieso nicht mehr überwunden werden soll, sagt, na dann ist es doch ungerecht, denen, die eh nie was davon haben, was dafür abzuknüpfen.